Patricks Job ist es, Menschen in Not zu helfen.
Natürlich verändern wir nicht die Welt, aber eben im Kleinen kann es dann trotzdem sehr, sehr viel bedeuten.
Patrick arbeitet für die Hilfsorganisation CADUS, war zuletzt häufiger in der Ukraine, er kennt also Kriegs- und Krisengebiete. Im Moment ist er im Gazastreifen.
Aber es ist natürlich, was sich hier vor Ort abspielt, dann doch was ganz, ganz anderes.
Patrick nimmt uns heute mit in seinen Alltag als humanitärer Helfer in Gaza. Und wir schauen uns auch an, wie der aktuelle Stand bei den Verhandlungen um eine Waffenruhe ist. Weil die bräuchte es unbedingt, sagt Patrick.
Es fehlt an allem.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Bei Unboxing News nehmen wir uns jeden Tag ein aktuelles Thema vor und sprechen mit Menschen, die es ganz persönlich betrifft. Wir liefern euch ihre Perspektiven und gleichzeitig auch immer die Hintergründe dazu. Heute ist Dienstag, der 3. September.
Hallo zusammen.
Hallo Patrick, hier ist Rahel. Hi.
Hi Rahel.
Geht Internet wieder? Läuft wieder?
Jetzt geht's wieder. Gerade Glück gehabt zur richtigen Zeit wieder.
Super, okay. Ich habe Patrick heute Mittag per WhatsApp-Call erreicht.
Ich heiße Patrick Münz, bin 30 Jahre alt und aktuell vor Ort in Gaza als Einsatzleiter für die Organisation CADUS aus Deutschland.
Seit über 2 Monaten ist Patrick jetzt dort, er war aber auch im März und April schon vor Ort. In welchen Momenten merkt er ganz konkret, dass dieser Einsatz im Gazastreifen eine völlig andere Nummer im Vergleich zu sonstigen Einsätzen ist?
Ich glaube, ich habe noch nirgendwo, wo ich bisher gearbeitet habe, egal in welchem Krisengebiet, habe ich noch nie so einen großen Anteil an kleinen Kindern gesehen zwischen den vertriebenen Menschen. Und überall sonst, wo ich gearbeitet hatte, gab es trotzdem die Möglichkeit, dass Menschen fliehen konnten. Und hier kommt eben beides zusammen, einen sehr, sehr großen Anteil an der jungen Bevölkerung oder auch ein sehr, sehr großer Anteil an Kindern, die eben auf engstem Raum eingesperrt sind, die immer wieder vertrieben werden. Also ich glaube, ich habe keinen Menschen bisher getroffen, der noch nicht davon betroffen war, dass er sein Haus verlassen musste oder sein Apartment, seine Stadt. Und natürlich spiegelt sich das auch wieder an Patientinnen, die wir behandeln.
Also laut eigenen Angaben greift die israelische Armee ja terroristische Ziele an, die Hamas und da, wo sie Hamas-Mitglieder vermutet. Und die verstecken sich immer wieder auch zwischen Zivilistinnen und Zivilisten. Das bedeutet auch immer wieder gibt es zivile Opfer. Siehst du das auch in deiner Arbeit? Und du bist ja auch im Krankenhaus unterwegs, dass da einfach ganz viele zivile Opfer auch bei sind.
Ja, genau. Das ist das, was wir auf jeden Fall sehen können. Das ist das, was wir als humanitäre Helferinnen und Helfer hier vor Ort erleben, als ein Emergency Medical Team, was eben zum einen schon an Traumastabilisierungspunkt damals in Khan Yunis gearbeitet, als wir dort gearbeitet haben, als diese Offensive auf Khan Yunis stattgefunden hat. Oder eben auch jetzt in der Vergangenheit, als wir im Al-Aqsa-Krankenhaus hier in Dir al-Bala gearbeitet hatten oder in Al-Auda in Nusayrat, dass die Patientinnen, die wir dort behandelt haben, eben auch sehr, sehr viele Kinder betroffen waren. Also ich würde mal sagen, im Schnitt ca. 30%.
Wie muss man sich jetzt so einen Einsatz bei euch vorstellen? Also wann rückt ihr quasi aus?
Genau, in der Regel holen wir Menschen aus einem der Krankenhäuser, falls man die noch so nennen kann, oben im Norden ab, also zum Beispiel dem Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza City oder Kamal Adwan in Jabalia. Das ist natürlich auch vorher alles mit den Ärztinnen vor Ort abgesprochen. Die warten dann in der Regel schon und dann holen wir die Patientinnen ab und transportieren die sicher eben in den mittleren Teil des Gazastreifens aktuell, damit sie dann dort eine bisschen bessere Versorgung bekommen, die aber auch in der Regel nur minimal besser ist als das, was oben im Norden ist.
Ja, können kranke Verletzte überhaupt noch medizinisch angemessen versorgt werden?
Also es ist schon schwierig, das zu beantworten. Zum Beispiel Patientinnen mit mehr als 50% Verbrennungen, wenn die ins Krankenhaus eingeliefert werden, in der Regel kommen die erst gar nicht mehr auf die Intensivstation. weil man einfach weiß, dass man nicht die medizinische Versorgung leisten kann, auch in den kommenden Tagen. Also selbst wenn man die Patientinnen jetzt stabilisieren würde und dann auf die Intensivstation bringen würde, das Infektionsrisiko ist so hoch, dass die Überlebenschance für diese Menschen eigentlich gleich null ist.
Was bräuchtet ihr aktuell am dringendsten?
Dass humanitäre Hilfe problemlos geliefert werden kann, denn es braucht alles. Es braucht Lebensmittel, es braucht Medikamente, es braucht Equipment, es braucht Personal. Wir haben auch ein Riesenproblem, überhaupt internationale Helfer hier ins Land zu bekommen. Genau, also das ist einfach, es fehlt an allem.
Und es kommt auch immer noch viel zu wenig an über die Grenzen, über die Checkpoints dann.
Ja, jetzt vor allem nach der Rafah-Offensive hat sich das Ganze eben nochmal extrem verschärft.
Dieser Krieg, der dauert jetzt schon knapp 11 Monate. Auslöser war damals ja der Terrorangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober. Mehr als 1000 Menschen hatte die Hamas damals getötet, rund 240 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Israel hat sich danach das Ziel gesetzt, alle Geiseln zurückzubringen, die Hamas als Terrororganisation komplett zu zerschlagen und zu verhindern, dass so ein Anschlag je wieder passieren kann. Rund 100 Geiseln sollen immer noch in der Hand der Hamas sein. Viele davon gelten als tot. Und gleichzeitig befinden sich im Gazastreifen über 2 Millionen Menschen, die eben nicht weg können, wie Patrick das ja auch schildert. Tausende Zivilistinnen und Zivilisten sind seit Kriegsbeginn getötet worden. Und das ist ja für einen humanitären Helfer jetzt auch keine einfache Gesamtsituation. Wie geht's dir denn gerade?
Soweit ganz gut. Genau, ich meine, hier vor Ort ist es natürlich alles extrem angespannt. Allerdings ist es doch schon was ganz anderes, wenn man hier als internationaler Helfer vor Ort ist oder wenn man eine lokale Person, Palästinenser ist. Denn letztendlich haben wir die Möglichkeit, in der Base, also in dem Guesthouse, wo wir uns gerade befinden, was unser Basishaus hier vor Ort ist, das ist deconflicted, nennt sich das. Heißt, wir haben diese Koordinaten über OCHA, also über die UN, werden die an das israelische Militär gegeben. Und die wissen, dass hier befindet sich an diesem Standort das Kadus Guesthouse. Auch wenn wir uns bewegen, geben wir diese Bewegungen an die UN, die sie dann weitergibt ans israelische Militär. Heißt, wir haben hier das Privileg, ein System zu benutzen, was, wie die Vergangenheit gezeigt hat, leider nicht immer sehr gut funktioniert oder ehrlich gesagt nicht wirklich funktioniert, um ehrlich zu sein. Letztendlich aber den internationalen Helferinnen und Helfern dann doch ein bisschen mehr Schutz bietet als allen anderen Menschen hier vor Ort. Mhm. Zum Beispiel meine palästinensischen Kolleginnen und Kollegen, die in Zelten leben müssen, die uns auch hier als Ärztinnen oder als Krankenpflegerinnen unterstützen, die können eben ihr Zelt oder ihr Platz oder ihr Apartment nicht dekonflikten.
Das heißt also zumindest ein bisschen mehr Sicherheit, aber wie du schon sagst, hat immer wieder auch sind Helferinnen, Helfer, Internationale getötet worden bei Angriffen. Mehr als 300, glaube ich, seit Kriegsbeginn bisher. Das heißt, es ist für dich, für euch natürlich auch überhaupt nicht ungefährlich. Wenn du sagst, du bist da gerade quasi in so einem Haus, in einer de-conflicted Zone, wie muss man sich das vorstellen? Wo genau bist du im Gazastreifen? Wie sieht's da aus, wo du jetzt bist?
Wir leben in Dir al-Balah. Das ist im mittleren Teil des Gazastreifens. Es liegt noch in dieser sogenannten humanitären Zone, die tatsächlich ja immer wieder gerne so benannt wird. Wir das allerdings nicht wirklich bestätigen können, denn auch in der humanitären Zone finden immer wieder Raketenangriffe statt oder es schlagen irgendwo Bomben ein. Aber um uns herum ist es aktuell gerade eher ruhig.
Kannst du überhaupt irgendwie vernünftig pennen?
Ja, tatsächlich schon. Doch. Wir kommen hier ziemlich gut zurecht, auch mit dem Team hier vor Ort. Mhm. Viele haben sehr, sehr viel Erfahrung auch in der humanitären Arbeit, in ganz vielen verschiedenen Krisenregionen oder Kriegsgebieten. Von daher sind auch viele einiges gewohnt und haben auch super lokale Kolleginnen und Kollegen, die auch einfach jeden Tag hier ins Haus reinlaufen mit einem Lächeln im Gesicht und sich irgendwie freuen, dass sie zur Arbeit kommen können. Und es bringt natürlich super viel Motivation mit sich, hier dann auch die Stimmung hochzuhalten.
Wie ist denn der aktuelle Stand bei den Verhandlungen um eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas? Ich habe bei Julio Segador nachgefragt. Er berichtet für uns aus Tel Aviv. Ist es komplett festgefahren oder gibt es irgendwelche positiven Signale?
Also komplett festgefahren ist es nicht, weil im Hintergrund immer wieder Gespräche laufen. Das bekommen wir teilweise auch gar nicht mit oder nur am Rand. Also es gibt immer wieder Gespräche und vor allem die USA und auch Katar und Ägypten, das sind ja die drei Staaten, die hier als Vermittler auch sich bemühen, die machen Druck. Also komplett festgefahren nicht, aber das ist dieses ganz, ganz große Aber in Großbuchstaben. Es gibt keine positiven Signale auf eine Waffenruhe, auf einen Deal. Ganz im Gegenteil, die beiden Seiten, Israel und die Hamas, die stehen sich da, glaube ich, schon sehr, sehr konfrontativ gegenüber. Die liegen in den Punkten, die wichtig sind, sehr, sehr weit auseinander. Also keine positiven Signale. Ganz im Gegenteil, wenn man so gestern den israelischen Ministerpräsidenten gehört hat in seiner TV-Ansprache, dann ist es eher negativ, was da abgeht derzeit.
Was sind die wichtigsten Punkte, woran es gerade auch scheitert? Ich meine, es ist jetzt seit, du hast es gesagt, fast 11 Monaten, aber was sind die wichtigsten Punkte, weshalb kein Deal, keine Waffenruhe irgendwie Aussicht auf Erfolg hat?
Also es liegt im Wesentlichen an zwei Korridoren, und zwar an dem sogenannten Philadelphia-Korridor und am Netzarim-Korridor. Philadelphia-Korridor, was ist das? Das ist ein Streifen, ein Korridor genau an der Grenze, ganz im Süden Gazas. Und diesen Philadelphia-Korridor hat Israel militärisch jetzt besetzt. Und da sagt die Hamas, also wenn es einen Deal geben soll, damit auch Geiseln freikommen, da muss es eine Waffenruhe geben. Aber erst, wenn Israel diesen Philadelphia-Korridor militärisch aufgibt, und gestern erst, ich habe es schon so ein bisschen angedeutet, hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ganz klar gesagt, nee, da gehen wir nicht raus. Also der Philadelphia-Korridor, da bleiben unsere Truppen. Weshalb ist dieser Philadelphia-Korridor so wichtig? Weil über diesen Korridor die Waffen in den Gazastreifen geschmuggelt worden sind in der Vergangenheit. Das war für die Hamas sehr, sehr wichtig. Das war so wie eine Sauerstoffleitung für die Hamas. Sie hat da wirklich über viele, viele Jahre den Schmuggel über diesen Philadelphia-Korridor gemacht, und da sind Waffen reingekommen, da ist auch vieles reingekommen, was jetzt nicht unbedingt mit Waffen zu tun hat, eben verbotene Sachen, die nicht rein konnten. Und das ist ein ganz, ganz dicker Knackpunkt. Das war Punkt 1. Punkt 2, und das ist jetzt der zweite Korridor, das ist der Netzarim-Korridor, der teilt den Gazastreifen zwei Teile, in einen nördlichen Teil und in einen südlichen Teil. Diese Linie wird auch militärisch bewacht von dem israelischen Militär, und die Hamas will immer, dass auch hier diese Soldaten abziehen, damit die Leute aus dem Süden in den Norden können, und da sagt auch Israel, nee, das machen wir nicht. Auch hier behalten wir militärisch die Position. Ja, und das sind diese beiden Punkte, da kommen die beiden Seiten einfach nicht zusammen.
Jetzt ist der Druck auf Benjamin Netanyahu und seine Regierung sehr, sehr groß, vor allem auch nach dem Tod von 6 weiteren Geiseln. Da gab es ja gestern auch einen Generalstreik. 100.000 Menschen haben auch einen Deal gefordert. Kippt die Stimmung in der israelischen Bevölkerung so langsam oder ist das die ganze Zeit schon so?
Also ich glaube, dass die Stimmung schon vor einiger Zeit gekippt ist. Und es kommen aber immer wieder neue Dinge dazu. Das ist ja eben angesprochen. Am Sonntag wurden 6 tote Geiseln geborgen. Das war ein Riesenschock für dieses Land. Und ich bin an dem Tag erst vom Urlaub zurück, bin dann angekommen am Flughafen, wollte zu meiner Wohnung fahren und es gab kein Durchkommen. Also ich habe noch nie so viele Menschen auf der Straße gesehen. Und die Menschen hier in Israel sind schockiert, weil viele eben das Gefühl haben, dass Benjamin Netanyahu und seine Regierung diesen Deal, diese Vereinbarung mit der Hamas eben aus politischen Gründen, möglicherweise militärischen Gründen eben nicht eingehen, aber im Gegenzug eben nur noch tote Geiseln zurückkommen. Und da sagen sie, es kann ja nicht sein, dass dem israelischen Ministerpräsidenten jetzt die militärische Besetzung eines Korridors wichtiger ist als das Leben der Geiseln. Also Das höre ich hier immer wieder und es sind immer mehr Menschen, die wirklich auf die Straße gehen, am Wochenende 300.000. Aber wir haben inzwischen jeden Tag Demonstrationen. Ich bekomme jeden Tag die Aufrufe. Also die Menschen sind schockiert, sie sind frustriert, was diese Regierung anbelangt. Aber solange Benjamin Netanyahu seine Mehrheit im Parlament hat, wird sich da auch nichts ändern. Im Grunde könnte ganz Israel auf die Straße gehen gegen ihn. Er hat im Parlament eine Mehrheit und die wird von rechtsnationalen und rechtsextremen Parteien gestützt. Und solange das so ist, wird sich da auch daran nichts ändern.
Jetzt ist da ein ganz großer Druck, die restlichen Geiseln noch zu befreien. Gleichzeitig im Gazastreifen ist die Lage komplett katastrophal für über 2 Millionen Menschen. Spürst du da auch in Israel einen Druck, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen besser zu schützen? Oder nimmt man das alles sehr, sehr billigend in Kauf? Weil den Eindruck hat man ja.
Und der Eindruck, der stimmt. Das muss man ganz offen sagen. Also die Menschen gehen hier auf die Straße, weil sie wollen, dass die Geiseln zurückkommen. Die gehen nicht auf die Straße gegen die Kriegsführung, die sehr, sehr viele Zivilisten schon getötet hat. Und wir haben ja inzwischen die Zahl von über 40.000 Toten im Gazastreifen. Das sind sehr, sehr viele Terroristen, darunter auch völlig klar viele Hamas-Kämpfer. Aber es sind eben doch sehr, sehr viele Zivilisten, die auch diesem Krieg zum Opfer gefallen sind. Aber das ist nicht entscheidend für die Menschen hier. Und es ist vor allem nicht entscheidend für die Regierung. Das muss man auch ganz klar sagen. Also das Schicksal der Zivilbevölkerung ist für die Regierung hier eigentlich nicht wichtig. Und sie steht militärisch vor der Frage, wollen wir jetzt dieses Kontrollzentrum von der Hamas bombardieren oder nicht? Ich glaube nicht, dass bei der Antwort dann entscheidend ist, wie viele Zivilisten hier sind. Das ist der Krieg. Das ist der Krieg, wie er hier ausgeführt wird. Und ja, die Zahl von 40.000, die spricht auch für sich.
Aktuell läuft hier eine Impfkampagne im Gazastreifen. Über mehrere Tage am Stück soll es in einzelnen Zonen zu bestimmten Zeiten keine Kampfhandlungen geben, damit insgesamt über 600.000 Kinder gegen Polio geimpft werden können. Das Poliovirus führt zu Kinderlähmung und vor kurzem war der erste Fall seit 25 Jahren im Gazastreifen entdeckt worden. Und die WHO, die sagt aktuell, diese Impfkampagne, die kommt gerade sehr gut voran. Immerhin. Patrick, der bleibt jetzt noch bis Mitte September im Gazastreifen. Dann wird er erstmal von einem anderen Einsatzleiter abgelöst. Aber was glaubt er, wird passieren, wenn es nicht bald eine nachhaltige Waffenruhe gibt?
Also ich meine, es ist jetzt schon wirklich dramatisch und es gibt kaum mehr funktionierende Krankenhäuser und ich kann es mir tatsächlich nicht ausmalen, wie die Situation hier vor Ort, wie das Ganze weitergehen soll. Die Menschen leben schon jetzt auf engstem Raum. Es gibt absolut keinen Platz für eine Strecke, die man normalerweise mit dem Auto in 15 Minuten zurücklegen könnte. Braucht man fast 2 Stunden teilweise, 1,5, 2 Stunden. Die Menschen sind verzweifelt. Die Gefahr, dass weitere Krankheiten ausbrechen, ist da. Ja, es ist schwierig zu beschreiben, was uns da erwarten würde.
Und man muss auch sagen, es gibt keinen sicheren Ort in Gaza, oder?
Nee, für palästinensische Menschen gibt es absolut keinen sicheren Ort hier in Gaza. Nein.
An der Stelle auch nochmal ein kurzer Disclaimer. Wir können in so einer Folge Unboxing News natürlich immer nur einzelne Perspektiven darstellen. Und das ist in so einem komplexen Krieg natürlich herausfordernd. Deshalb greifen wir das ganze Thema auch immer wieder auf, damit wir ganz unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen lassen können. Schaut also gern in den Unboxing News Feed, da gibt's alle Folgen zum Nachhören. Das Team heute waren Justus Wolters, Anna Kohn, Ingo Rockenberg, Norman Wollmacher und ich, Rahel Klein. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.